Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Sandra Schulz im Studio. Herzlich willkommen. Kurz nach dem Start war die ukrainische Passagiermaschine am Mittwochmorgen nahe der iranischen Hauptstadt Teheran abgestürzt. Also an dem Morgen, an dem der Iran die Vergeltungsschläge auf US-Stellungen geflogen hat. Manche haben sich da vielleicht schon gefragt, ob das eine reine zeitliche Koinzidenz gewesen sein kann. Seit gestern Abend mehren sich die Hinweise, dass dem nicht so war. Danach könnte die Passagiermaschine versehentlich von einer iranischen Rakete getroffen worden sein. Betonung stand jetzt könnte. Diesen Verdacht haben die Regierungen in Kanada, Großbritannien und in den USA geäußert. Sie halten sich aber mit der Offenlegung ihrer geheimdienstlichen Quellen bedeckt. Die Untersuchungen des Flugschreibers laufen und der Iran dementiert. Gleich unser erstes Thema. Und wir berichten außerdem über die Beratungen der EU-Außenminister zum Iran und zu Libyen. Und welche Weichen will die SPD unter neuer Führung stellen? Thema der Fraktionsklausur der Sozialdemokraten, die heute Mittag zu Ende gegangen ist. Auch dazu mehr hier bei uns im Deutschlandfunk bis 18.40 Uhr. Die Lufthansa hat heute mitgeteilt, dass sie den Iran bis auf Weiteres nicht anfliegt. Wegen der unsicheren Lage seien alle Flüge dorthin gestrichen, wie eine Sprecherin mitteilte. Nach dem Absturz der ukrainischen Passagiermaschine ist die Unsicherheit natürlich groß. Einig sind sich aber alle, dass eine vollständige Untersuchung umso wichtiger ist. Teheran reagiert empört auf den Verdacht, zu dessen Untermauerung auch ein Video kursiert, mit dem Karin Senz ihren Bericht beginnt.
Es ist ein Handyvideo, darauf zu sehen, wie sich am Nachthimmel zwei helle Punkte einander nähern und schließlich eins werden. Dann wird es kurz sehr hell. Es sieht wie eine Explosion aus. Was es zeigen soll, eine Rakete trifft am frühen Mittwochmorgen die ukrainische Passagiermaschine, die kurz zuvor in Teheran gestartet war. Die New York Times hat das Video veröffentlicht, sie habe es verifiziert. Der iranische Botschafter in Großbritannien, Hamid Behedinejad, hat dem Sender Sky News zum Flugzeugabsturz ein Interview gegeben.
There are a lot of footage and such videos.
Da gibt es sehr viel Videomaterial. Einiges davon widerspricht sich auch. Wir sollten sehr vorsichtig sein und an diesem kritischen Punkt diese Videos nicht beurteilen, von denen wir nicht mal wissen, ob sie echt sind. Wir sollten einfach insgesamt sehr vorsichtig sein, nicht irgendwelche voreiligen Schlüsse ziehen, sondern die Experten sich alles anschauen lassen.
Schon kurz nach dem Absturz hatte der Iran von technischen Problemen an Bord der Passagiermaschine gesprochen. Ein Triebwerk habe Feuer gefangen. Experten sagen, ein Flugzeug könne auch mit einem defekten Triebwerk weiterfliegen. Da müsse mehr passiert sein. Fast genauso schnell gab es Spekulationen über einen Abschuss der Maschine. Die haben sich seit gestern verdichtet, nicht zuletzt, weil US-Präsident Donald Trump und der kanadische Premierminister Justin Trudeau diese Theorie stützen. Es gebe Geheimdienstinformationen. Die Situation war an diesem Morgen sehr angespannt. Der Iran musste einen Gegenschlag der USA befürchten, nachdem er zwei US-Stützpunkte wenige Stunden zuvor angegriffen hatte. Die Blackboxen, also der Flugdatenschreiber und der Stimmenrekorder aus dem Cockpit, können erheblich dazu beitragen, dass die Ursache geklärt wird. Der Chef der zivilen Luftfahrtbehörde Ali Abesadeh dazu bei einer Pressekonferenz.
Wir haben diese beiden Blackboxen. Sie sind beschädigt, aber man kann sie, so Gott will, hoffentlich trotzdem lesen. Wir werden jetzt checken, wie stark sie beschädigt sind.
Und der zuständige Direktor für die Untersuchung von zivilen Flugunfällen, Hussein Rissai, ergänzt.
Wir wollen die Informationen selbst abrufen und runterladen. Wir haben die Software und die Erfahrung, die wir dazu brauchen.
Im Zweifelsfall würde man sich aber auch Hilfe aus dem Ausland holen. Oft wird die Blackbox in die USA zur Luftfahrtbehörde dort geschickt. Die sei auf die Auswertung spezialisiert, erklärt ein Experte. Aber zu der haben die Iraner offenbar angesichts der aktuellen politischen Lage kein Vertrauen. Der Iran bleibt dabei. Er hat die ukrainische Maschine nicht abgeschossen, auch nicht aus Versehen.
Unsere Luftverteidigung und unsere zivile Luftfahrtbehörde arbeiten eng zusammen, wie es das Gesetz vorschreibt. Das Personal beider Stellen sitzt nebeneinander. Das ist unmöglich, dass so etwas passiert.
Erklärt der Chef der zivilen Luftfahrtbehörde im Iran. Es gibt weitere Gerüchte, dass der Absturzort nicht abgesperrt worden sei. Ein Fernsehteam habe beobachtet, wie Bulldozer darauf herumgefahren seien. Im Interview wird der iranische Botschafter in Großbritannien gefragt, ob man Beweise vernichten wollte.
This is absolutely absurd.
Im Internet diskutieren viele Iraner, wer von beiden Seiten, die USA oder der Iran, Propaganda betreibt. Nach Präsident Trumps Erklärung am Mittwochabend hatte sich die Situation etwas entschärft. Die Diskussion um einen möglichen Abschuss heizt den Streit neu an. Der Botschafter versucht zu beruhigen.
Wir haben keine weitere Vergeltung geplant oder darüber nachgedacht zu diesem Zeitpunkt. Und wir hoffen, dass Sie sehr vorsichtig sind und nicht einen Weg einschlagen, der zu diesem Konflikt weiter beiträgt oder die Situation noch weiter verschärft.
Experten gehen davon aus, dass es Monate, wenn nicht sogar ein Jahr dauern kann, bis ein Abschlussbericht zur Ursache vorliegt. Vielleicht hat sich die Lage bis dahin entspannt.
Der Iran bestreitet eine Verantwortung für den Absturz der ukrainischen Passagiermaschine, Karin Senz berichtete. Und Teil des Problems ist, dass sich Washington auf Geheimdiensterkenntnisse beruft, die, wie der Name schon sagt, geheim sind. Das gleiche gilt für die Hintergründe der gezielten Tötung des iranischen Kommandeurs Soleimani. Da hatte das Weiße Haus ja mit Selbstverteidigung argumentiert und mit der Gefahr unmittelbar bevorstehender Attentate, orchestriert durch Soleimani. Dazu hat sich US-Außenminister Pompeo heute noch mal geäußert. Seit heute greifen auch weitere US-Sanktionen gegen den Iran. Aus Washington berichtet Thilo Kössler.
Die neuen Sanktionen gegen den Iran richten sich insbesondere gegen den Stahlsektor des Landes. Betroffen sind insgesamt 17 metallproduzierende Unternehmen und Bergbaubetriebe. Darüber hinaus werden 8 hochrangige Vertreter des iranischen Regimes mit Sanktionen belegt. Sie sollen an den jüngsten Attacken auf Einrichtungen der US-Armee beteiligt gewesen sein. Wie Präsident Trump in einer sogenannten Executive Order mitteilte, setze der Iran seine Aktivitäten als weltweit führender Sponsor des Terrorismus fort und bedrohe militärische Einrichtungen der Vereinigten Staaten, deren Personal sowie zivile US-Bürger. Die USA setzen damit ihre Politik des maximalen Drucks auf den Iran fort, deren Sanktionen den Iran bereits so empfindlich getroffen haben, dass von einer tiefgreifenden Wirtschaftskrise gesprochen werden muss. US-Außenminister Mike Pompeo rechtfertigte vor Journalisten noch einmal die extralegale Tötung des iranischen Generals Qasem Soleimani Ende vergangener Woche in Bagdad. Sie hatte in den vergangenen Tagen zu einer gefährlichen Eskalation der Lage am Golf geführt. Pompeo sagte, Soleimani habe konkrete Anschläge gegen US-Einrichtungen wie Botschaften und Militärbasen in der gesamten Region geplant. Ohne den genauen Zeitpunkt oder Ort zu kennen, sei davon auszugehen gewesen, dass die Anschläge unmittelbar bevorstanden.
I don't know exactly which minute. We don't know exactly which day it would have been executed, but it was very clear. Qasem Soleimani himself was plotting a broad, large-scale attack against American interests, and those attacks were imminent.
Pompeo stellte den tödlichen Angriff auf Qasem Soleimani in eine Reihe mit der Tötung von Hamza bin Laden und Abu Bakr al-Baghdadi. Der Kampf gegen den internationalen Terrorismus werde kompromisslos fortgesetzt, erklärte Pompeo, man sei stolz auf das Erreichte.
Aus Washington war das unser Korrespondent Thilo Kössler. Und US-Außenminister Pompeo hat jetzt am Nachmittag auch noch mal bekräftigt, dass es nach US-Erkenntnissen wahrscheinlich sei, dass das ukrainische Passagierflugzeug von einer iranischen Rakete versehentlich getroffen worden sei. Überraschend sicher ist sich in Berlin der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak. Er bringt europäische Sanktionen gegen den Iran ins Spiel, was er gegenüber der Bild-Zeitung so begründet.
Ich bin fest davon überzeugt, dass so ein Handeln, wenn es sich bewahrheitet, dass tatsächlich der Iran dieses Flugzeug abgeschossen hat, worauf jetzt alles hindeutet, dass das nicht folgenlos bleiben kann. Wir haben auch nach dem Abschuss von MH17, wenn Sie sich erinnern, die Sanktionen gegenüber Russland erhöht als Europäische Union. Und natürlich muss der Iran spüren, dass die internationale Gemeinschaft so ein Verhalten in keinster Weise toleriert.
Und in Brüssel beraten heute die EU-Außenminister auch noch mal über die Lage im Iran. Peter Kapern in Brüssel. Gibt es da schon einen Tenor? Wie sicher ist man sich der iranischen Verantwortung?
Also wenn ich das zusammenfassen soll, was da heute Nachmittag zu hören war, dann würde ich sagen, in der Sache gehen die Außenminister, die hier versammelt sind, vom selben Sachverhalt aus wie der CDU-Generalsekretär. In der Wortwahl sind sie aber deutlich vorsichtiger. Die Minister haben hier so deutlich, wie man das überhaupt nur auf diplomatischem Parkett machen kann, ohne dass ein Abschlussbericht, ein Untersuchungsbericht vorliegt, deutlich gemacht, dass sie davon ausgehen, dass es wohl zu diesem Abschuss gekommen ist. Da sprachen die einen davon, dass diese Informationen, dieser Hergang wohl plausibel sei. Andere sprachen davon, dass er wahrscheinlich sei. Heiko Maas, der Bundesaußenminister, hat gesagt, man müsse derzeit davon ausgehen, dass es möglicherweise einen irrtümlichen Abschuss gegeben hat. Und Jens Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, der war noch etwas deutlicher, der auch hier mit am Tisch sitzt. Er hat gesagt, es gebe keinen Grund, den Argumenten mehrerer Verbündeter nicht zu glauben. Also, ja, sie gehen wohl davon aus, dass es diesen Abschuss gegeben hat. Sie sagen, es müsse eine tiefgreifende Untersuchung geben. Alles müsse auf den Tisch. Nichts dürfe unter den Teppich gekehrt werden. Aber es gibt in diesem Kanon noch keine aggressiven, offensiven Stimmen gegenüber der Regierung in Teheran.
Nach der Eskalation, die wir jetzt gesehen haben zwischen dem Iran und den USA, gilt ja eine große Sorge der Europäer der Zukunft des Atomabkommens mit dem Iran. Warum halten die Europäer immer noch daran fest?
Sie haben da mehrere Gründe für. Zum einen sagen Sie, dass dieses Abkommen, wenn es denn Bestand hat, tatsächlich den Bau einer iranischen Atombombe verhindern kann. Zweitens sagen Sie, dass dieses Abkommen die letzten bestehenden Gesprächskanäle nach Teheran garantiert. Gesprächskanäle, an denen auch noch Russland und China beteiligt sind. Also wirklich ein multilateraler Aspekt. Und drittens wollen Sie wohl auch nicht wirklich gern das Scheitern Ihres diplomatischen Meisterstücks eingestehen. So haben Sie das ja dieses Atomabkommen immer wieder bezeichnet. Aber ob dieses Abkommen zu retten ist, das hängt ja de facto vom Iran ab. Denn wenn der jetzt seine Verpflichtungen, die sich aus dem Abkommen ergeben, aufkündigt und nicht mehr mitziehen will, dann ist dieses Abkommen wohl nicht mehr zu retten. Heiko Maas, der Bundesaußenminister, hat mehrfach deutlich gemacht in den letzten Tagen, auch heute wieder, dass man diesen angekündigten Rückzug aus dem Abkommen nicht einfach hinnehmen könne. Und einen Beschluss, den ich schon aus der Ministerrunde vermelden kann, das war schon zu hören. Josep Borrell, der Außenbeauftragte, wird nach Teheran geschickt. Er soll zur Deeskalation der Lage beitragen und außerdem die eigenständige Rolle der Europäischen Union im Zusammenhang mit dem Atomabkommen unterstreichen.
Und eine Frage, die da jetzt ganz in der Nähe liegt, ist die nach den ausländischen Truppen im Irak. Wir haben am vergangenen Wochenende die Resolution des irakischen Parlaments gesehen, die sich dafür ausgesprochen hat, dass alle ausländischen Truppen abziehen sollen. Und hinter diese Entscheidung hat sich jetzt auch die irakische Regierung gestellt. Wie reagieren die europäischen Außenminister darauf?
Not amused. Überhaupt nicht glücklich über diese Entscheidung. Sie würden am liebsten diese Einsätze dort fortsetzen. Das macht auch Jens Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, deutlich. Heiko Maas, der Bundesaußenminister, sagte, wenn man diese Mission, die Ausbildung jetzt abbreche, dann bietet das neue Spielräume für die Rückkehr des IS. Er malte sogar drohende neue Anschläge in Europa an die Wand. Also, die Europäer würden gerne die Ausbildungsmission, die dort läuft, fortsetzen. Aber sie sagen eben auch, wir akzeptieren jede Entscheidung der Regierung in Bagdad. Und sollten wir diese Mission fortsetzen, dann sei dafür eben auch das richtige Umfeld on the ground, also vor Ort, notwendig.
Jetzt war Iran heute wichtiges Thema, aber auch die Lage im Bürgerkriegsland in Libyen. Was wollen die Europäer da in Gang bringen?
Naja, die europäischen Außenminister haben sich, dies ein weiteres Ergebnis der noch laufenden Beratungen hier in Brüssel, haben sich hinter die deutsche Initiative des Berliner Prozesses gestellt. Sie sagen, dass Heiko Maas, der Bundesaußenminister, die Gesamtheit der europäischen Außenminister in dieser Sache vertreten soll. Da geht es ja darum, dass die Konfliktparteien, die sich von außen in diesen libyschen Bürgerkrieg einmischen, an einen Tisch gebracht werden sollen. Sie sollen einem Waffenstillstand und einem Waffenembargo zustimmen. Morgen reist Heiko Maas gemeinsam mit der Bundeskanzlerin nach Moskau. Russland ist eine der Parteien, die sich dort einmischt in diesen Bürgerkrieg. Und sollte dies gelingen, tatsächlich diese von außen in diesen Prozess, in diesen Krieg sich einmischenden Mächte dazu zu bewegen, einem Waffenstillstand zuzustimmen, dann muss dieser Waffenstillstand kontrolliert werden. Dann muss das Waffenembargo kontrolliert werden. Und Josep Borrell, der EU-Außenbeauftragte, wird, das hat er in der Runde angekündigt, Vorschläge machen, wie die Europäische Union diese beiden Aufgaben übernehmen könnte.
Live aus Brüssel, unser Korrespondent Peter Kapern. Vielen Dank. Seit Ende des vergangenen Jahres haben die Sozialdemokraten eine neue Parteiführung. Wo aber das Kraft- und Machtzentrum der Regierungspartei SPD liegt, das müssen die nächsten Monate noch weisen. Erste Sortierarbeiten sollte die Fraktionsklausur der Sozialdemokraten bringen, von gestern bis heute Mittag. Mit dabei waren auch Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Panayotis Gavrilis berichtet aus unserem Hauptstadtstudio.
Es war die erste Jahresauftaktklausur der SPD-Fraktion gemeinsam mit der neuen Parteispitze. Der Fraktionschef Rolf Mützenich und Parteichef Norbert Walter-Borjans signalisieren SPD alles gut.
Wir haben uns gut ausgetauscht und ich glaube, das ist ein gutes Miteinander und insbesondere ein gutes Zuhören.
Also wir haben eine gute Zusammenarbeit. Ich freue mich immer wieder darauf, dass ich mit Rolf Mützenich einen kurzen Draht habe, dass das gut funktioniert und dass wir gemeinsam, glaube ich, diese Aufgaben, vor denen wir stehen, auch gut bewältigen können.
Von einem vorzeitigen Koalitionsaus, wie es Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans in der Vergangenheit ins Spiel gebracht hatten, davon ist heute keine Rede mehr. Initiativen des Duos, dass Menschen mit höheren Einkommen mehr in die Rentenkasse einzahlen sollen, oder eine Bodenwertsteuer, die unbebaute Grundstücke genauso hoch besteuern soll wie bebaute, um Spekulationen zu verhindern, das sei zuerst bei der Partei aufgehoben. Mützenich zeigt sich aber offen.
Und das werden wir natürlich auch mit der Parteiführung in verschiedenen Gremien, aber eben auch in der SPD-Bundestagsfraktion weiter erörtern und versuchen auch letztlich umzusetzen, dass der Koalitionspartner an dieser Stelle auch Schwierigkeiten hat, wie er das mit der Grundrente getan hat, muss uns ja da nicht von abhalten.
Konkrete Beschlüsse gab es nach dem zweitägigen Treffen in Berlin nicht. Es ging darum, Schwerpunkte zu setzen. Die bereits beschlossene Grundrente soll endlich umgesetzt werden und laut Medienberichten bereits Ende Januar durchs Kabinett. Löhne in der Pflegebranche sollen steigen, die Bau- und Mietenpolitik soll weiter im Fokus stehen, verschuldete Kommunen entlastet werden. Und?
Insbesondere war unser Ergebnis aus den Arbeitsgruppen gewesen, dass wir die Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und Klimapolitik verknüpfen müssen, verknüpfen können auch. Und gerade die Sozialdemokratische Partei ist prädestiniert dafür, diese drei Themenbereiche zusammenzufassen.
Die Jahresauftaktklausur der SPD-Fraktion, sie scheint fast schon harmonisch abgelaufen zu sein. Intensivere Diskussionen gab es beim Besuch des DGB-Chefs Rainer Hoffmann. Er sehe die SPD zwar in einer putzmunteren Verfassung, Hoffmann fordert aber ähnlich wie die neue Parteispitze, es müsse mehr investiert werden, spricht hier von 440 Milliarden Euro in den nächsten 10 Jahren.
Wenn die Investitionen jetzt nicht getätigt werden, sind die Belastungen für junge Menschen in der Zukunft, diese Defizite anzupacken, wesentlich größer. Und deshalb bin ich der Auffassung, hier ist jetzt Mut angesagt, engagiertes politisches Handeln. Und wir müssen uns auch dann Gedanken darüber machen, nachdem klar ist, welche Investitionen wir wann wo tätigen wollen, ob uns da die schwarze Null wirklich hilft. Das ist ein Dogma, das müssen wir überwinden.
Das dürfen viele in der Fraktion sowie Finanzminister Olaf Scholz anders gesehen haben. Der DGB-Chef Hoffmann ergänzte aber auch, man wisse, was im Koalitionsvertrag drinstehe und was machbar sei. Es scheint so, als stellen sich die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten darauf ein, dass diese Koalition regulär bis zum Ende hält. Man bereitet sich auf die EU-Ratspräsidentschaft vor, die Deutschland in der zweiten Jahreshälfte innehat. Aber auch die außenpolitischen Entwicklungen, die fragile Lage im Nahen Osten rücken Gespräche über ein mögliches GroKo aus weiter in den Hintergrund.
Für den Deutschlandfunk aus Berlin, Panayotis Gavrilis. Als Verdachtsfall stuft das Bundesamt für Verfassungsschutz aktuell den Flügel der AfD ein, wie auch die AfD-Jugendorganisation, die Junge Alternative. Die AfD hat das schon mehrfach kritisiert und in den vergangenen Tagen gab es auch schon Meldungen darüber, dass die Partei plane, sich dagegen auch juristisch zu wehren. Jetzt hat der Bundesvorstand beschlossen, dass die AfD gegen den Verfassungsschutz vor Gericht zieht. Dazu Nadine Lindner.
Die Klagen werden am Montag beim Verwaltungsgericht Köln eingereicht. Das Ziel? Der Flügel und die Junge Alternative solle nicht länger als Verdachtsfälle geführt werden. Co-Parteichef Jörg Meuthen sagte, die öffentliche Bekanntmachung der Einstufung des Flügels als Verdachtsfall wirke sich nicht nur negativ auf das Ansehen der AfD aus, sondern schmälere auch ihre Attraktivität beim Wähler. Verdachtsfälle bilden eine Vorstufe zu einer offiziellen Beobachtung, die aber bereits den Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel erlaubt. Verfassungsschutzkreise hatten die AfD-Klage gegenüber der Süddeutschen Zeitung bereits als taktische Maßnahme bewertet. Man sehe keinen Anlass, an der Einstufung aus dem Januar 2019 etwas zu ändern. Die Kosten für die Klage gegen den Verfassungsschutz könnte die angespannte Finanzlage der Partei weiter zuspitzen. Erst gestern hatte das Verwaltungsgericht Berlin Strafzahlungen in Höhe von 270.000 Euro für rechtmäßig erklärt. Auslöser waren Sachspenden an Co-Parteichef Jörg Meuthen im Landtagswahlkampf 2016. Die AfD hat 1 Million Euro für mögliche Strafzahlungen zurückgestellt. Auch gegen Alice Weidel und Guido Reil laufen Ermittlungen. Auf ihrer Vorstandssitzung diskutierte die AfD zudem, Ordnungsmaßnahmen gegen den Bundestagsabgeordneten Dirk Spaniel aus Baden-Württemberg zu prüfen. Das berichtet die dpa. Auslöser: Spaniel war bei einer Demonstration gegen den SWR an Baden-Baden. Stil und Ton der Demo, die der umstrittene AfD-Landtagsabgeordnete Stefan Repple organisiert hatte, passten nicht zur AfD, so der Vorstand. Über mögliche Ordnungsmaßnahmen gegen Mitglieder werde aber erst im Februar entschieden. Innerhalb des Landesverbandes in Baden-Württemberg tobt ein Machtkampf, an dem auch Dirk Spanier beteiligt ist, der dem Flügel zugerechnet wird. Aber auch sogenannte Gemäßigte wollen dort an die Macht. Ein Sonderparteitag Mitte Februar in Böblingen soll entscheiden. Auch Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel hatte ihre Kandidatur in Baden-Württemberg in Aussicht gestellt.
Unsere Korrespondentin Nadine Lindner berichtete. Deutsche Schulen gibt es in vielen Ländern der Welt. Drei deutsche Auslandsschulen gibt es zum Beispiel in der Türkei. Von Gegenseitigkeit spricht darum Außenminister Maas mit Blick auf die Pläne der türkischen Regierung, die jetzt bekannt geworden sind. Danach verhandelt Ankara mit der Bundesregierung über die Gründung türkischer Schulen in Deutschland. Als mögliche Standorte werden Berlin, Köln und Frankfurt genannt. Sebastian Engelbrecht berichtet.
Schon seit dem Sommer verhandeln Berlin und Ankara über die Gründung türkischer Schulen in Deutschland. Sie sollen in Berlin, Köln und Frankfurt am Main entstehen, entsprechend den deutschen Schulen, die in Ankara, Istanbul und Izmir bereits existieren. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung und beruft sich auf Informationen aus dem Auswärtigen Amt. Anlass für die Verhandlungen zu diesem Thema war die vorübergehende Schließung der deutschen Schule in Izmir im Sommer 2018. Damals hatten Polizei und Vertreter des türkischen Erziehungsministeriums dem Leiter der deutschen Auslandsschule mitgeteilt, diese werde illegal betrieben. Ziel der türkischen Behörden war es, auf das mangelnde Gleichgewicht hinzuweisen. Die Regierung von Präsident Erdogan will in Deutschland Schulen betreiben, wie es Deutschland in der Türkei seit langem auch tut. Nun arbeiten beide Staaten an einem Abkommen über die Zusammenarbeit im Bildungsbereich. An den Verhandlungen sind auf deutscher Seite neben dem Auswärtigen Amt auch Vertreter der Bundesländer beteiligt. Das Abkommen dient nach Angaben des Auswärtigen Amtes auch dazu, die Rechtsgrundlage für die deutschen Auslandsschulen in der Türkei abzusichern. An den deutschen Schulen in der Türkei werden die Schüler nach deutschen Lehrplänen unterrichtet. Sie können dort türkische und deutsche Abschlüsse machen. Unter deutschen Bildungspolitikern bestehen Sorgen, die Türkei könne für die Schulen in Deutschland ähnliche Rechte fordern. Der FDP-Abgeordnete Peter Heid, der im Dezember im Bundestag eine Anfrage an die Bundesregierung eingebracht hatte, erklärte gegenüber dem Deutschlandfunk:
Wir wissen, dass Erdogan immer wieder versucht, hier in Deutschland Einfluss zu nehmen auf die türkische Community. Und wenn diese Schulen nicht ordentlich geregelt werden, dann gibt es hier eine weitere Möglichkeit für ihn, diesen Einfluss auszuüben.
Auch in den Bundesländern melden sich Skeptiker. Ihnen liegt ein Entwurf des deutsch-türkischen Schulabkommens vor. Die Länder befürchten, die Türkei wolle durch die Auslandsschulen vor allem ihren Einfluss auf Menschen mit türkischen Wurzeln in Deutschland dauerhaft sichern. Das baden-württembergische Kultusministerium ließ verlauten, der Entwurf des Abkommens enthalte zahlreiche ungeklärte Punkte, bei denen man rechtliche Bedenken habe. Wer in Baden-Württemberg eine Schule gründe, müsse sich an die Regelungen des dortigen Privatschulgesetzes halten. Baden-Württemberg koordiniert gegenwärtig die unionsgeführten Bildungsministerien innerhalb der Kultusministerkonferenz. Ähnlich äußerte sich der FDP-Abgeordnete Peter Heid.
Wichtig ist für mich und auch für die Freien Demokraten, dass hier deutsche Regeln angewendet werden, dass deutsche Standards eingehalten werden und dass das auch kontrolliert wird.
Auch Bundesaußenminister Maas pocht auf die Einhaltung des deutschen Rechts an den künftigen türkischen Schulen in Deutschland. Maas-Sprecher Rainer Breuel sagte gegenüber der Presse:
Die Aufsicht über etwaige Privatschulen, die geschaffen werden, liegt bei der Schulaufsicht in den jeweiligen Ländern. Es ist vollkommen klar, dass sich eine mögliche türkische Auslandsschule vollkommen an das jeweilige Landesschulgesetz halten muss. Privilegien sind nicht vorgesehen.
Nach den Vorstellungen des Auswärtigen Amtes sollen die türkischen Schulen sogenannte Ersatzschulen sein, also Ersatz für öffentliche Schulen. Träger der Schulen können nicht der türkische Staat sein, sondern nur private Vereine. Die Kosten würden weitgehend die Bundesländer tragen. Diese sollten die Schulen dann auch kontrollieren und den Lehrplan vorgeben.
Sebastian Engelbrecht berichtete aus unserem Berliner Studio. Käufer der Bahncards 50 und 25, die hatten bislang das Nachsehen. Die im Dezember beschlossene Mehrwertsteuerreduzierung im Fernverkehr, die ging an ihnen vorbei. Das soll sich jetzt aber ändern. Seit heute steht die Einigung von Bund und Ländern. Mehr dazu von Christopher Jenert.
Auch die Bahncards 25 und 50 werden künftig etwas günstiger. Die Länder haben jetzt auch zugestimmt, die Mehrwertsteuer darauf zu senken. Statt bisher 19 werden dann nur noch 7% fällig. Die Bahn wolle das auch genau so an die Kunden weitergeben, heißt es. Und das bedeutet für Bahncard-Inhaber effektiv etwa 10% Ersparnis pro Jahr. Der neue Preis gilt für alle Bahncards, die ab Februar gültig sind. Wer aber jetzt schon eine Bahncard mit diesem Startdatum gekauft hat, bekommt laut Bahn einen Gutschein mit der Differenz geschickt. Das Ganze ist Teil des Klimapakets, mit dem unter anderem mehr Menschen von Auto und Flugzeug in die Bahn gelockt werden sollen. Die Bundesregierung hatte letztes Jahr beschlossen, die Fernverkehrstickets im Allgemeinen günstiger zu machen, indem sie die Mehrwertsteuer dafür senkt. Diese neuen Preise gelten seit Anfang des Jahres. Unklar war bisher aber, ob auch die Bahncards 25 und 50 unter diese neue Mehrwertsteuerregelung fallen sollen. Denn die Bundesländer hatten die Befürchtung, dass sie künftig weniger Einnahmen haben, aber keinen Ausgleich dafür bekommen. Deshalb hatten sie zeitweise einen Teil des Klimapakets über den Bundesrat blockiert. Ein Vermittlungsausschuss hat aber Ende des Jahres eine Lösung dafür gefunden.
Christopher Jenert. Studierende können die Ausgaben für das erste Studium beim Finanzamt nicht als Werbungskosten geltend machen. Das hat heute das Bundesverfassungsgericht entschieden. Das Erststudium diene auch und vor allem einem privaten Interesse der Persönlichkeitsentfaltung, so die Richterinnen und Richter in Karlsruhe. Bernd Wolf.
Wer direkt nach der Schule studiert oder eine Ausbildung macht, kann die Aufwendungen dafür nicht als Werbungskosten absetzen. Dies kann auch weiterhin nur der, der ein Zweitstudium oder ein duales Studium macht oder eine Berufsakademie besucht. Für die Verfassungsrichter ist diese Ungleichbehandlung kein Verstoß gegen den Gleichheitssatz. Grund? Studium oder Lehre nach der Schule seien etwas anderes als eine Ausbildung, bei der man schon richtig Geld verdient. Eine Ausbildung nach der Schule sei weniger auf einen bestimmten Beruf und Gelderwerb ausgerichtet. Vielmehr präge sie eine Person, entwickle ihre Begabungen und ihre Persönlichkeit. Dafür bekomme man Unterhalt von den Eltern oder BAföG und brauche keine Steuervorteile über die Werbungskosten. Die Aufwendungen kann man nur als Sonderausgaben in die Steuererklärung eintragen. Anders bei einer zweiten oder jeder weiteren Ausbildung im Rahmen eines ausgeübten Berufes. Die sei beruflich veranlasst, diene oft einer Spezialisierung, so wie Fort- und Weiterbildung oder Umschulung. Dies verdiene steuerliche Vergünstigung. Die Aufwendungen seien als Werbungskosten absetzbar. Der Bundesfinanzhof hatte die ungleiche steuerliche Behandlung von Erst- und Zweitausbildung für verfassungswidrig gehalten und die Frage dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt.
Aus Karlsruhe war das Bernd Wolf. Seit Anfang des Jahres steht in Österreich das erste Bündnis zwischen konservativer ÖVP und den Grünen. Beide Parteien haben sich bei der Anbahnung betont staatstragend gegeben, wollten die Botschaft aussenden, dass sie an nichts anderes als an das Wohle des Volkes dächten. Heute der Auftakt im Parlament über die erste türkis-grüne Regierungserklärung. Clemens Fehrenkotte.
Ein neues Kapitel werde in Österreich aufgeschlagen, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz in seiner ersten Regierungserklärung nach Amtsantritt der neuen türkis-grünen Koalition im Parlament. Erstmals sei es mit den Grünen möglich geworden, in einer Koalition nicht Minimalkompromisse zu schließen. Volkspartei und Grüne hätten sich vielmehr gegenseitig die Möglichkeit gegeben, ihre jeweiligen Vorhaben umzusetzen. An seinen Vizekanzler, Grünen-Chef Werner Kogler, gewandt, bedankte sich Kurz mit den Worten:
Es ist leicht, stur zu sein und auf rote Linien zu pochen. Es ist wesentlich schwieriger, sich konstruktiv einzubringen und Kompromisse einzugehen.
Kurz, der das letzte Mal bei seiner Abwahl als Bundeskanzler Ende Mai des vergangenen Jahres nach dem Ibiza-Skandal und dem Zerfall der alten Koalition mit der FPÖ wieder auf der Regierungsbank saß, nannte als Ziele seines neuen Kabinetts die Steuer- und Abgabenlast zu senken, einen, Zitat, klaren Kurs in der Migrationspolitik zu verfolgen und den Klimawandel zu bekämpfen.
All das tun wir, weil wir es zustande bringen müssen, Wirtschaft, Sozialstaat und einen respektvollen Umgang mit der Schöpfung in Einklang zu bringen. Nur so gelingt es uns auch, der Verantwortung gegenüber der Umwelt und dem Planeten gerecht zu werden.
Grünen-Chef Werner Kogler betonte in seiner ersten Ansprache als Vizekanzler, es gehe nach Abschluss der Regierungsbildung nicht darum, wer verloren oder gewonnen habe, sondern vielmehr darum, unter Abwägung der Alternativen gemeinsam Verantwortung zu tragen. Kogler ging auch auf die Hass- und Diffamierungskampagne gegen die neue grüne Justizministerin Alma Sadic ein, die im Netz von Rechtsradikalen und FPÖ-Politikern seit Tagen gegen die in Bosnien geborene Juristin geführt wird. Es müsse ein friedliches und respektvolles Miteinander ermöglicht werden, sagte Kogler.
Demgemäß ist es der Versuch der Spaltung unserer Heimat, wenn dieses mit Hasskampagnen verunmöglicht werden soll. Österreich ist nicht so. Wer seine Heimat liebt, der spaltet sie nicht.
Clemens Fehrenkotte berichtete aus Wien. Unter anderem die USA machen den Iran verantwortlich für den Flugzeugabsturz von vor 2 Tagen. Das ist eines unserer Kommentarthemen hier bei uns im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Und das waren die Informationen am Abend. Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Im Studio war Sandra Schulz.